herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Heute hören wir was von den Arbeitern im Weinberg. Und da habe ich überlegt, was war denn eigentlich die Ausgangssituation, bevor Jesus dieses Gleichnis erklärt hat. Dort haben wir die Situation, dass Jesus einem reichen Jüngling begegnet, der von sich sagt, ich möchte gerne das ewige Leben empfangen. Und Jesus ersetzt ihm da eine Bedingung. Er soll sich von seinem Geld trennen, denn Jesus, er sieht das Herz dieses reichen Jünglings und weiß, da hängt sein ganzes Herz dran an dem Geld. Kleiner Einschub, Jesus verlangt nicht von uns, dass wir das jetzt auch so machen, denn es ist ihm die Herzenshaltung wichtig und das war gerade bei ihm eben dran. Und der reiche Jüngling, der macht das nicht. Dem ist das Geld wichtiger wie das ewige Leben. Das ist traurig. Und um Geld und Lohn geht es dann in dem Abschnitt davor weiter. Da sitzt Petrus und Jesus zusammen und die halten sich und plötzlich sagt Petrus, Jesus, wir haben für dich alles aufgegeben. Wir haben die Familien verlassen, wir haben unsere Arbeit gekündigt. Was bekommen wir dafür? Also wieder eine Frage, wo es um den Lohn geht. Und Jesus sagt ihm, du wirst hundertfach empfangen, weil du um Jesu Willen Haus, Brüder und Schwester, Vater und Mutter oder Äcker eben verlassen hast. Und dann folgt der bekannte Satz, ein Satz, der letztlich an die Pharisäer anknüpft, zu denen, die denken, dass sie die Besseren sind und deswegen im Himmelreich als Erstes einziehen werden. Und zu ihnen sagt Jesus, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ein gern zitierter Satz, wenn man in der Jungschar irgendwo Spiele macht und manche sich vordrängeln. Aber dieser Satz, der hat noch sehr viel mehr Tiefe. Nein, nicht die Pharisäer, nicht das Volk Israel sind die Ersten, sondern die Ersten sind Menschen, die sich eigentlich als Letztes fühlen. Zöllner, Kranke, Prostituierte, Menschen am Rande der Gesellschaft. Und um das zu erklären, erklärt Jesus dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis, was wir nachlesen können in Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Und ich erzähle dieses Gleichnis heute aus der Sicht eines Arbeiters. Und ich werde den Text jetzt nicht direkt vorlesen, ihr könnt ihn aber dort mitlesen. Die Sonne, die ist gerade eben erst aufgegangen, 5 Uhr, und ich muss mich aus dem Bett quälen. Eigentlich wäre ich doch lieber liegen geblieben, das Bett war so schön warm. Aber ich will doch Geld verdienen. Übrigens, mein Name ist Georg und das kommt von dem griechischen Georgios und Georgios wiederum ist eine Ableitung von Georgos und das bedeutet Landwirt oder Landmann. Also ich bin ein Landwirt, zumindest war ich es mal. Jetzt bin ich ein Arbeiter ohne Job, ein Tagelöhner. Keine so schöne Sache, keine schöne Situation, aber in der Aussaat, in der Pflanzzeit, beim Beschneiden und Ernten, da brauchen die Hausherren immer wieder zusätzliche Arbeiter, denn die Arbeiter, die sie angestellt haben, die schaffen das große Pensum nicht. Und die Chancen, die standen heute ganz gut, dass irgendein Hausherr kommt und mich den ganzen Tag arbeiten lässt. Und dann kann ich meine Familie ernähren. Für einen Silbergroschen, für einen Denar, da bekomme ich 10 bis 12 kleine Fladenbrote oder 3 bis 4 Liter Weizen, der für circa 5 Kilo Brot reicht. Und ein Lamm zum Beispiel, da muss ich schon 3, 4 Tage arbeiten, das kostet 3, 4 Denare. Also raus aus den Federn hin zum Markt. Und kaum angekommen, da sah ich auch schon einen der bekannten Hausherren auf uns zukommen. Denn wir standen in einer kleinen Gruppe zusammen und er bot uns Arbeit an. Und wir waren ja pünktlich. Wir sind froh, dass wir die Arbeit bekommen. Und das war ja klar. Pünktlich an der Arbeit. Wir arbeiten den ganzen Tag ohne Murren. Wir sind besser als die, die erst viel, viel später zum Markt kommen. Und der Hausherr, der kann sich freuen, dass er uns bekommt. Und wir verhandelten dann die Bedingungen aus. Und in solchen arbeitsintensiven Zeiten ist das eine gute Verhandlungsgrundlage. Und am Ende des Tages um 18 Uhr, da sollten wir dann einen Silbergroschen bekommen. Das war der übliche faire Lohn für eine Tagesarbeit. Und so freuten wir uns über die Arbeit und machten uns auf den Weg in den Weinberg. Aber schnell wurde diese Arbeit aufgrund der Hitze ganz schön anstrengend und ganz schön mühsam. Aber zu wissen, dass ich heute Abend meinen Kindern und meiner Frau endlich was zu essen geben kann, das gab mir die Kraft, die ich brauchte. Und wir hatten echt eine Menge zu tun. Sogar mit den Angestellten konnten wir das Pensum, das Tagespensum, was vorgegeben war, nicht erreichen. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, als kurz nach der ersten Pause, so um 9 Uhr rum, der Hausherr mit weiteren Arbeitern ankam. Wir waren echt froh, denn das wäre nicht zu schaffen gewesen. Und mit den Nachzüglern bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und der wird ja mit denen auch den gerechten Lohn ausgehandelt haben. Der sagte zu mir, ach eigentlich, und dann bin ich zu einem hingegangen und habe gefragt, was er denn verdient. Und der sagte mir, ach eigentlich weiß ich das gar nicht. Der Chef hat gesagt, dass wir das bekommen, was recht ist. Und weil wir den Chef ja kennen und wissen, dass der sein Wort immer hält, dann sind auch wir losgezogen. Also arbeiteten wir weiter in den verschiedenen Gruppen und wir freuten uns auf den Feierabend und dass wir eben nicht arbeitslos sind. Nicht, dass wir irgendwie wieder faul in der Ecke und unnütz in der Ecke stehen und Löcher in die Luft starren. Und dann geschah tatsächlich etwas, was ich noch nie erlebt habe. Etwas, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Kurz nach der Mittagspause kam der Hausherr, dieser Chef, und hat neue Arbeiter mitgebracht. Nach der Mittagspause, ein Halbtagsjob. Die konnten also von Glück sprechen, dass die noch eine Stelle bekommen haben. Normalerweise war das unwahrscheinlich, dass man nach 9 Uhr noch eine Stelle bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, Arbeit haben wir ja genug. Es gibt genug zu tun und werden dann halt wahrscheinlich weniger Lohn bekommen. Immerhin, wir sind schon 6 Stunden am Schuften und die haben ausgeschlafen. Die standen im Schatten rum und haben den Tag bisher genossen. Nach der Pause sind wir dann wieder alle an die Arbeit gegangen. Naja, vielleicht haben die Arbeiter, die danach kamen, noch etwas schneller und besser gearbeitet, denn die haben ja eigentlich noch Kraft und Ausdauer. Außerdem am Nachmittag in Israel, ihr kennt es, da entfaltet die Sonne ihre ganze Kraft. Aber egal, es gibt viel zu tun, also freuen wir uns über jede Unterstützung und die gab es tatsächlich. Um 3 Uhr am Nachmittag kam der Herr wieder vom Markt und hat wieder alle die eingesammelt, die faul, müßig in der Ecke saßen, herumlungerten, die eigentlich wahrscheinlich gar keine Lust auf Arbeiten hatten und hat sie mitgebracht. Ob er sich mit den Arbeitern tatsächlich einen Gefallen tut, das weiß ich nicht. Aber ich werde die genau beobachten. Wenn die nicht ordentlich arbeiten, dann werde ich das petzen. Dann werde ich zum Chef gehen und das sagen, das melden. Und dann haben wir weitergearbeitet. Und dann, stellt euch vor, dann kam tatsächlich der Hammer. Kurz vor Feierabend, also um 17 Uhr, 5 Uhr, da kam der Arbeiter, der Chef wieder mit neuen Arbeitern. Ach, das ist schon echt komisch. Kurz vor Feierabend, letzte Arbeitsstunde, da habe ich mich an einen dieser Arbeiter rangearbeitet, habe ihn gefragt, na, was habt ihr für Lohn ausgearbeitet? Und der sagte mir, dass wir überhaupt nicht über Lohn gesprochen haben. Naja, warum auch? Für eine Stunde Arbeit, da wird nicht viel bei rüberkommen. Aber die haben das ja auch verdient. Die hätten ja zeitig aufstehen können. Die hätten ja morgens den Wecker stellen können oder sich den Hahn ins Zimmer stellen, wie auch immer. Sie haben sich nicht an die Regeln der Arbeitswelt gehalten. Ich habe dagegen alles richtig gemacht. Und deswegen werde ich gleich den Lohn empfangen für meine harte Arbeit. Und dann werde ich meiner Familie ein Abendessen kaufen. Und mit der Schlusssirene, da bin ich dann zum Verwalter gegangen. Jetzt nur noch schnell das Geld einsacken und dann Abmarsch. Doch mit dem Abmarsch, mit dem nach Hause, das war erstmal nichts. Denn zuerst haben die Arbeiter den Lohn bekommen, die als letztes angefangen haben. Das ist also schon mal jetzt sehr unfair. Jetzt lassen die uns auch noch warten, obwohl wir den ganzen Tag hier geschuftet haben. Doch plötzlich, da verbreitete sich ein Gerücht. Unter unserer Gruppe von den Frühaufstehern. Da heißt es, die Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die haben einen Silbergroschen als Lohn bekommen. Ja, heißt das jetzt für uns, dass wir 12 Silbergroschen bekommen? Das war doch nicht der Stundenlohn, den wir ausgearbeitet haben. Das war doch der Tageslohn. Oder irre ich mich da jetzt? Das kann doch nicht sein. Vermutlich ist entweder an dem Gerücht nichts dran oder irgendwas ist da komisch. Aber als wir endlich an die Reihe kamen, als wir endlich, nachdem alle ausgezahlt worden sind, an die Reihe kamen, da haben wir einen Silbergroschen bekommen. Was hab ich mich da gewundert? Was hab ich mich da geärgert? Die faulen Müßiggänger, die den ganzen Tag im Schatten saßen, nichts gemacht haben, die bekommen gleich viel wie wir. Das ist doch völlig ungerecht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir, die Elite, wir bekommen genauso viel wie diese einfachen Leute, wie das einfache Volk. Und dann müssen wir auch noch warten. Also das ist doch eigentlich eine Frechheit. So etwas, das kann der Hausherr doch eigentlich nicht machen. Eine Stunde haben die gearbeitet und bekommen gleich viel wie wir. Und in meiner Gruppe, da haben wir uns immer mehr aufgeregt. Die Stimmung wurde immer angespannter, wir haben uns aufgepeitscht und irgendwann kam dann der Hausherr. Wir waren jetzt alle ganz Ohr, denn wir wollten wissen, was der sich dabei gedacht hat. Und der kommt zu mir und sagt zu mir, mein Freund. Zum Glück hat er nicht Freundchen gesagt. Naja, mein Freund. Stellt euch das mal vor, sagt er zu mir, mein Freund. War das jetzt ironisch oder meint er das wirklich so? Er sagt zu mir, mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht. Wir haben doch verhandelt und du warst mit einem Silbergroschen einverstanden. Nimm doch bitte das, was wir vereinbart haben und geh. Ich gebe jedem so viel, wie ich will. Oder bist du sauer, weil ich so ein gütiger Herr bin? Ich kann doch mit meinem Geld machen, was ich will. Denn, und dann kommt wieder dieser Satz, die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Also, das ist so, dieses Gleichnis, das, was Jesus erzählt hat, mal aus einer ganz anderen Sicht. Wie ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, ich kann diesen Georg so gut verstehen. Ich kann das gut nachvollziehen, dass der an der Stelle etwas sauer wird. Und wenn das kein Bild für irgendetwas wäre, dann wäre das tatsächlich schon ganz schön unfair. Aber Jesus, er will mit diesem Bild hier nicht die Arbeitswelt revolutionieren, das will er nicht, sondern er macht mit diesem Bild etwas deutlich. Gleichnisse, die dienten Jesus ja dazu, das Gottes Reich zu charakterisieren und die Besonderheiten in seinem Reich darzustellen. Unbekanntes wurde so für die Menschen vertraut und bekannt und dadurch konnte er komplizierte Sachverhältnisse. Und das Reich Gottes ist etwas, was nicht so leicht zu verstehen ist. Und das hat er oft so mit möglichen komplizierten Sachverhältnissen getan und hat eben es so geführt, dass es danach verständlicher wurde. In seinen Gleichnissen ging es immer um Alltagsdinge. Die Felder, Weinberge, Saat, Ernte, um Hirten, um Herden, um Alltägliches. Dinge, die die Menschen damals kannten. Dinge, die wir heute so vielleicht nicht mehr verstehen, weil wir dieses ganze Umfeld von damals nicht mehr so präsent haben. Und damals wie heute möchte Jesus gerne dieses Gleichnis erklären. Er wünscht sich, dass wir dieses Gleichnis verstehen. Und aus diesem Grund möchte ich gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Der damalige Hörer, der kannte dieses Bild. Der wusste, dass in dem Moment er vom Weinberg und Weinbergbesitzer spricht, dass klar ist, Gott ist ein Weinbergbesitzer. Und Israel ist dieser Weinberg. Da gibt es ganz verschiedenste Stellen im Alten Testament, wo das schon so benutzt wurde. In Jesaja, in Psalm, Jeremia, Amos. Und die Menschen damals wussten, dass wenn er anfängt, dieses Gleichnis in der Art zu erzählen, dass hier Gott, von Gott und Israel die Rede ist. Und Israel wird mit dem Weinberg verglichen. Und das Verhalten des Hausherrn war vertraut. Denn viele Bauerngüter, die wurden tatsächlich so bewirtschaftet, wie es hier beschrieben wird, mit Tagelöhnern. Das war nämlich ein billiger Ersatz, besser als eben, wenn man eigene Sklaven einsetzt. Denn im Gegensatz zu dem Einsatz eigener Sklaven, was ja auch ein Besitz war, musste der Gutsbesitzer eben nicht für die Versorgung aufkommen im Krankheitsfall bei den Tagelöhnern oder bei Verletzungen aufkommen. Und wenn ein Tagelöhner verstarb, dann verlor er eben nicht einen Teil seines Besitzes, sondern mietete dann einfach einen anderen Tagelöhner. Sklaven, denen ging es damals in der Regel erheblich besser als Tagelöhnern. Es war sicher auch kein Berufsstand, den man sich erwünschte, aber ein Tagelöhner, das war ein Mensch, der gehörte damals zu den elendsten Gestalten der damaligen Wirtschaftslebens. Und mit diesen wird eben hier der Hörer plötzlich gleichgesetzt, mit den Tagelöhnern. Diese Tagelöhner kamen tatsächlich, um zu arbeiten. Alle wurden zu ganz verschiedenen Stunden in die Arbeit gerufen. Und das ist so mein erster Gedanke bei dem Stichwort Auslegung. Jesus ruft die Menschen in seinen Weinberg. Das ist der erste Gedanke, wenn es um die Auslegung dieses Gleichnisses geht. Jesus, Gott, sucht die Menschen, die sich in seinen Dienst, hier im Dienst für Israel, aber im Dienst für Gottes Reich rufen lassen und somit auch in die Nachfolge von Jesus. Und Paulus zum Beispiel, der wurde ja erst ein Nachfolger, nachdem Jesus gestorben war. Petrus, der war von Anfang an dabei. Ich bin als Kind in die Nachfolge und als junger Mensch in die Nachfolge und die Beziehung zu Jesus getreten. Andere, die nehmen auf dem Sterbebett noch Gottes Heil an. Das ist alles normal. Und Menschen, die Jesus in ihr Herz aufnehmen, werden letztlich automatisch zu den Arbeitern in seinem Reich. Die beginnen, die werden zu Arbeitern. Und dann erleben wir das, was eben wir schon oftmals Aldi, Lidl an der Kasse erlebt haben. Die Letzten werden die Ersten sein. Warum? Da ist eine volle Schlange. Man steht und steht und wartet. Plötzlich kommt die Stimme aus den Lautsprechern. Wir öffnen Kasse 2 für Sie. Und die Menschen, die hinten stehen, einmal mit dem Einkaufswagen in die nächste Reihe und plötzlich sind sie die Ersten. Dumm, wenn man gerade selber erst die Waren aufs Band legt. Gut, wenn man weiter hinten steht. Und bei Jesus scheint das ähnlich zu sein. Bei Jesus werden bei der Geldausgabe und beim Lohn die Letzten tatsächlich die Ersten sein. Und Jesus, er verteilt tatsächlich den gerechten Lohn. Nach 3. Mose, Levitikus 19, Vers 13, da musste ein Arbeiter noch am Abend den Arbeitslohn auszahlen. Das machte der Arbeiter meist in der Praxis nur dann, wenn die Arbeiter darauf wirklich bestanden. Es war also tatsächlich ein sehr korrektes Verhalten dieses Arbeitgebers, wenn er seinem Verwalter gleich zu Beginn die Auszahlung von sich aus auftrug. Aber ungewöhnlich war eben, dass er die Letzten zuerst vorziehen sollte. Von einem gleichen Lohn an alle sagt er nichts. Wie sich später herausstellt, hat er allerdings genau das gemeint. Der Verwalter hat die Aufforderungen, all ihren Lohn zu geben, richtig verstanden, indem er allen den Tagessatz gab. Und das war für die Ersten unverständlich. Und die Ersten meinen in unserem Gleichnis die Pharisäer. Das sind die Menschen, die frommen Juden, die gedacht haben, sie sind privilegiert. Wir gehören zum auserwählten Volk. Sie empfinden sich so und gehören deswegen automatisch zum Gottesvolk und zur neuen Welt dazu. Sie, die alles richtig gemacht haben. Und Jesus erstellt mit diesem Gleichnis diesen Automatismus, den die Menschen damals dachten, in Frage. Denn es kommt auf die Herzenshaltung an, ob man als Arbeiter in den Weinberg gerufen wird und nicht, weil man zu den Privilegierten gehört. Solche privilegierten Dinge, die führen letztlich überhaupt nicht dazu, dass man dazu gehört, sondern die Herzenshaltung ist eben das Wichtigste. Und deswegen werden solche, die sich als Erste fühlen, zu den Letzten gehören oder eben vorbei an dem Ziel gehen. Und Menschen wie Zöllner, Prostituierte, kranke, sündige Menschen, Ausländer, Menschen, die sich ihrer Schwachheit, ihrer Sündigkeit bewusst sind, die sich nicht als Erste fühlen, die werden eben die Ersten. Es geht nicht um menschliche Qualifikationen, sondern um den Glauben an Jesus Christus. Und dann ist es egal, ob ich eben als Kind Christ werde oder ob ich noch auf dem Sterbebett für Jesus mich entscheide. Denn Jesus ersetzt andere Maßstäbe. Jesus hat einen ganz anderen Plan für die Menschen. Jesus setzt andere Maßstäbe. Die Ersten, die murren, die sind sauer auf den Hausherrn, weil sie sich hintergangen fühlten. Die meinten, sie bekommen mehr, aber dieses Meinen führte in die falsche Richtung. Und der Hausherr erklärt, warum. Die Anrede Freund, die war damals sehr freundlich, aber auch standesbewusst. Der Hausherr macht deutlich, ich bin dir wohlgesonnen. Du bist nicht irgendeiner, du bist Freund. Aber vergiss nicht, dass ich es bin, der diese Entscheidung zu treffen hat, sofern die eigentliche Abmachung nicht verletzt wird. Und sie wurde nicht verletzt. Der Hausherr hat sich korrekt an die Vereinbarung gehalten. Die Wut der Arbeiter, die entzündete sich offenbar nicht an ihrem erlittenen Leid, auch nicht an einem erlittenen Rechtsbruch, sondern dieses Leid oder dieses Leiden, das hatte andere Gründe. Nachdem er klargemacht hat, dass er den Ersten nichts Unrechtes tut, bestätigt er den Willen, die letzten Arbeiter zu erheben und ihnen den vollen Lohn zu geben. Hier antwortet er auf die Verachtung, die in der Klage dieses Arbeiters mitschwang, als er von diesen sprach, die so wenig gearbeitet haben. Durch den Lohn stellt er sie aber wiederum auf die gleiche Ebene, auf eine Stufe, sodass er letztlich diese Herablassung des Ersten dadurch verbietet. Er macht vor allem klar, dass der Grund für den unerwarteten Geldsegen die Ursache im Willen des Hausherrn hat. Das war von dem Hausherrn keine Gedankenlosigkeit. Das war auch keine Unwissenheit. Es geschah nicht aus fleischlicher Parteinahme oder menschlicher Sympathie, sondern aufgrund seines Willens. Ich will diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem, was ich habe, zu tun, was ich will? Und in diesem Satz, der da folgt, da taucht der Hausherr gleich dreimal auf. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Er sagt damit, keine Pflicht, kein Gesetz hat mich dazu veranlasst. Keine Pflicht und kein Gesetz kann mich daran hindern, gütig zu sein. Er ist der Einzige, der wirklich etwas verliert, und zwar mehr als recht ist. Die Ausleger von der Stelle, die sagen alle eindeutig, dass er mit so einer, wenn das real wäre, mit so einer Lohnpraxis nicht lange überleben würde. Aber den Ersten widerfährt kein Unrecht und den Letzten, dem widerfährt die große Güte Gottes. Die absolute, absurde Konsequenz lautet also, wie es heißt, oder blickt dein Auge böse, weil ich so gütig bin, oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Das böse Auge, das war damals ein stehender Begriff für Neid, für das, was nicht auffällt, weil in der Regel einfach mit Neid übersetzt wird. Und hier muss man wörtlich übersetzen, letztlich auch um den Witz dieser Frage zu verstehen, das böse Auge steht dem guten Hausherrn gegenüber. Der Arbeiter sieht gütiges Verhalten und sein Blick verfinstert sich, als hätte er ein schlechtes Verhalten gesehen. Und es ist klar, die Reaktion des einen ist vollkommen unangemessen. Die Arbeiter stehen am Ende als die Ungerechten da und der Herr des Weinbergs ist gut. Diejenigen, welche sich auf den ersten Plätzen der Lohnliste sahen, die müssen sich am Ende noch die Rüge des Herrn gefallen lassen. Gottes Reich setzt andere Maßstäbe und das ist gut. Jeder, der zu ihm kommt, egal wann, wird seinen Lohn erhalten, wird Gottes Reich erhalten. In Lukas 23 spricht Jesus mit einem gesetzlich verurteilten Straftäter, während sie am Kreuz hängen. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann, der konnte nicht mehr viel leisten. Der war höchstens eine Stunde am Arbeiten. Er war höchstens noch ein Zeuge für Jesus gegenüber dem anderen Verbrecher. Aber er erhält den gleichen Lohn. Und Gottes Lohn ist an dieser Stelle sein Reich, die Gemeinschaft bei Gott und das ewig. Ein Reich ohne Schmerzen, Neid, Hass und Enttäuschung, Gier und Jesus wird mitten unter ihnen sein. Und Jesus beendet das Gleichnis mit dem Hinweis auf die Güte des Hausherrn. Seine Güte ist es doch, die diesen Hausherrn immer wieder neu auf den Marktplatz hinausgetrieben hat, die sein Herz gegenüber dem Letzten noch gerührt hat, das, was ihm so wichtig war, so dass er so schnell wie möglich am Ende auch noch diesen, der zuletzt kam, vorzog. Diese Güte führte er selber als Grund für sein Verhalten an und tatsächlich ist sie die beste und die einfachste Erklärung für sein ungewöhnliches Vorgehen. Auf diese Güte sollen wir den Blick richten in so einer Situation. Für den Stolzen ist die Güte eine unerwünschte Demütigung. Ein Anstoß zum Neid, zur Eifersucht. Für denjenigen aber, der bei sich nur Nutzlosigkeit vor Gott sieht, ist sie ein Grund zum Jubeln. Der verlässt gerne sein müßiges Leben, ordnet sich dem unter, der allen freiwillig und gerne gibt. Und wenn wir heute zum Abendmahl gehen, dann werden wir uns auch dessen wieder bewusst machen können, wie wir vor Gott stehen, wie unser Leben so ist. Und auch da können wir wieder unser Leben letztlich dann ins Reine bringen vor Gott. Gott lädt ein, in sein Reich daran teilzuhaben, mitzuwirken. Und er gibt den Menschen, die ihn kennenlernen, er gibt den Menschen, die sich für ihn entscheiden, das Gleiche. Und das wiederum ist nichts, worüber uns wir aufregen können, sondern wo wir uns wirklich darüber freuen können, ihn loben können und ihn preisen können. Amen.